Bagheria von Dacia Maraini. Der Name Bagheria kommt anscheinend von Bab el-Gherib, was auf Arabisch Tor des Windes bedeutet. Andere wieder meinen, Bagheria leite sich von Baharia ab, Meeresküste. Ich denke mir Bagheria lieber als Tor des Windes, denn vom Meer hat es sehr wenig, auch wenn dies nur einen Kilometer entfernt ist. Aber in ihrer architektonischen Pracht entstand die Stadt als ländliche Sommerfrische der palamitanischen Signori des 18. Jahrhunderts und hat sich die Atmosphäre eines Sommergartens bewahrt, umgeben von Zitronen und Oliven, hoch oben auf den Hügeln, umweht von salzhaltigen Winden, die von Capo Zafferano herüberziehen. Ich versuche mir vorzustellen, wie Bagheria vor dem baulichen Durcheinander der 50er Jahre gewesen sein mag, vor der systematischen Zerstörung seiner Schönheit. Und noch früher, ehe es zum bevorzugten Sommerferienort der palamitanischen Adligen wurde, noch vor den Hungersnöten, den Pestzeiten, in einer weit entfernten Vergangenheit, die dem Schoß einer antiken Mutter gleicht, der die Städte und Dinge gebar. Polybios spricht von den großen bewaldeten Weiten, 2 Jahrhunderte vor Christus, als die Karthager, die Verbündeten der Römer, bei Panormo angriffen. Zwischen dem Pizzo Canita, wo die Stadt Cipogna gestanden haben soll, Kultstätte der Göttin Athene, und dem Cozzo Porcara, wo man die Überreste einer phönizisch-punischen Nekropole fand, lag dieses liebliche kleine Tal, das dann den Namen Bagheria erhielt. Es hat die Form eines Dreiecks mit der felsigen Spitze von Capo Zafferano, die auf das Meer hinausragt wie das Ruder eines Schiffes. Auf der einen Seite erstrecken sich Orte wie Santa Flavia, Porticello und Sant'Elia. Auf der anderen, der wilderen, gegen die das Meer schlägt, lag bis zum Ende der Nachkriegszeit nur das Dorf Aspra mit seinen Fischerbooten aufs Trockene des weißen Sandes gezogen. Im Zentrum, zwischen die Hügel gebettet, inmitten einer Menge von Oliven- und Zitronenbäumen, also Bagheria, gestreift von einem Fluss, der jetzt nur noch ein Rinnsal ist, dem Eleuterio, der zu Polybios Zeiten bis zum Meer schiffbar war. Steineichen, Eschen, Korkeichen, Nussbäume, Feigen, Johannisbrot- und Mandelbäume, Orangen, Kaktusfeigen waren die meistverbreiteten Pflanzen. Und der Blick konnte von der einen zur anderen Seite des Dreiecks wandern, über grüne Wogen, dunklere und hellere, und sich dabei vorstellen, von irgendwoher einen nackten Riesen auftauchen zu sehen, mit nur einem Auge auf der Stirn. Heute ist das Panorama schrecklich entstellt durch kleine und größere, ohne Sinn und Verstand gebaute Häuser, für die Bäume gefällt, Parks und Gärten zerstört und antike Bauten abgerissen wurden. Und dennoch ist etwas vom alten Glanz Bagherias geblieben, doch in Fragmenten zwischen Trümmern und verlassenen Villen, im Chaos der neuen Autostraßen, die bis ins Stadtzentrum vordringen und dabei erbarmungslos Gärten, Brunnen und all das zerstört haben, was ihnen im Weg lag. Meine Mutter erzählte mir von einer Kartause, die sie als Mädchen besucht hatte, in der Villa Butera. Das war ein richtiger kleiner Konvent in Miniaturformat, mit allen Sälen und Kapellen eines richtigen Klosters. Du konntest eintreten, und da stand gleich ein kleiner Mönch mit einem Wasserkrug in der Hand. Dann gingst du weiter und schautest vom Korridor aus in die Zellen, in denen die Mönche in Kutten, die bis zu ihren Füßen fielen, beteten oder schrieben. Sie sahen aus wie echt und waren doch aus Wachs und ausgestopft mit Werk. Mitten im Betsaal gab es sogar einen einbalsamierten Bären, der mit dem Kopf nickte. Die Wände waren mit Fresken bemalt, im Stil der Gemälde von Velázquez. Ein alter Bediensteter, die Schürze um den Bauch und mit Pantoffeln an den Füßen, kehrte den Innenhof. In einer der größeren Zellen fand ein Abendessen statt. Admiral Nelson und die Königin Maria Carolina, denen ein schwarzer Kammerdiener servierte. Selbst eine Küche war zu sehen, darinnen der Koch, der gerade 2 Eier in die Pfanne schlug. In einem anderen Raum saß Roger, der Normanne, in ein Buch vertieft. Und schließlich im Speisesaal Fürst Branciforte im ruhigen Gespräch an einem Tisch zusammen mit König Ludwig XVI. Und Ferdinand I. von Bourbon. Sie kamen von überall her, um die Kartause von Bagheria zu besuchen. Und heute? Heute ist die Kartause zerstört. Ich weiß nicht, wer sie so verunstaltete und was dann geschah. Doch Bagheria liebt sich selbst so wenig, dass es nicht einmal seine wertvollsten Erinnerungen bewahrt. Man dachte immer, dass ein bestimmter düsterer Charakter, eine bestimmte trockene und finstere Mentalität der Sizilianer dem Land entspräche, das sie hervorgebracht hat. Die Gewalt einer bestimmten Art von Politik muss wohl mit diesen grauen, harten und unzugänglichen Felsen zu tun haben, mit diesem feindlichen und viel zu rechthaberischen Meer, mit diesem rauen und ausgedörrten Land, unfruchtbar und bleich, mit den endlosen Getreidefeldern ohne jeden Baum, eine Zuflucht der Sonne mit den von Dornen übersäten Mauern, auf deren Überresten die Agave wächst, die ihren herrlichen Hals zum Himmel reckt, in einem Triumph duftenden Blühens, lediglich im qualvollen Augenblick ihres Todes. Liest man hingegen bei den Alten nach, die über die Insel geschrieben haben, dann begreift man, dass es nicht immer so war. Man entdeckt, dass hier üppige Flüsse flossen und Wälder aus hohen, dicht belaubten Bäumen standen, in deren erholsamem Schatten tätige Menschen einhergingen. Sie sprachen eine Sprache, die man heute nicht mehr verstehen würde, aßen auf Steinen gebackenes Brot, tranken mit Wasser und Honig verdünnten Wein, lachten über wer weiß was alles und zeigten ihre schneeweißen Zähne und glutvollen Augen. Unter diesem Laubwerk gingen die Phönizier. Vielleicht, sagt man mir, waren sie es, die Bagheria den Namen gaben, nach einem phönizischen Wort, Bayaria, was Rückkehr heißt. So habe ich es gehört. Aber die Wahrheit ist nicht leicht herauszufinden. Die Etymologien sind zuweilen mysteriös. Unter diesem Laubwerk gingen auch die Griechen und Lateiner. Und schließlich die Araber. Leichtfüßig und in langen Gewändern aus bestickter Baumwolle. Die Araber brachten die Seidenraupe nach Sizilien, die Baumwolle, die Zeder, die Zitronen und das Zuckerrohr. Die Spanier, mehr noch die Portugiesen mit ihren Pferden und Kriegern, den Anbau der Apfelsine, die man hier Portuallo nennt. Die ursprünglichen Orangen waren bitter, und man machte aus ihnen kandierte Früchte. Als Kind ging ich auf die Jagd nach Maulbeeren mit einer Schar von Kindern aus Bagheria in den Feldern rings um die Villa. Unsere Kleider waren voller Flecken und wir wurden von den Müttern dafür ausgeschimpft. Doch diese prallen, zarten Früchte, die die Zunge blau und rot färbten, waren unwiderstehlich. Heute gibt es keine Maulbeerbäume mehr in Bagheria. Man hat sie alle abgeholzt. Aber auf der Mole von Mondello, an der Küste von Palermo, triffst du nach wie vor auf Obstverkäufer, die dir für wenig Geld eine Tüte aus zuckrigem Esspapier mit saftigen, duftenden Maulbeeren in die Hand drücken.